Ja, zunächst mal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Freue mich auch ganz sehr. Und ich habe auch Grüße mitgebracht, die ich loswerden will zu Anfang vom Missionswerk Friedensbote und auch von meiner Heimatgemeinde. Ich bin heute hier beinahe angereist wie ein Friseur. Ich habe nicht mal die Missionsnachrichten mit. Das bedauere ich sehr, aber müssen wir das nächste Mal machen. Ich bin ja in 14 Tagen, so Gott will, nochmal hier. Und auch aus diesem Grunde habe ich mir vorgenommen, ein zusammenhängendes Thema durchzunehmen mit euch, was also heute beginnt und in 14 Tagen eine Fortsetzung finden soll. Trotzdem werden es zwei in sich abgeschlossene Vorträge sein. Wer also heute nicht hier war, der ist nicht so, dass er dann in 14 Tagen zu Hause bleiben kann oder umgedreht, der jetzt nichts davon hätte, wenn er nächste in 14 Tagen nicht sein könnte. Also das passt schon trotzdem. Dann habe ich noch Weihnachtspäckchen mitgebracht, also die habe ich nicht vergessen, sind noch im Kofferraum, die müssen noch raus. Herzlichen Dank, dass ihr so fleißig sammelt, so fleißig packt, das ist so, so wertvoll. Ich glaube, ich hatte das in einem Vortrag auch schon mal gezeigt, ne? Bilder mit Kindern, mit Tränen in den Augen, wie über ein Weihnachtspäckchen, das ist erschütternd darüber und zugleich auch mega wertvoll. Kindern in Päckchen zu übergeben und wenn man dann manchmal sogar hört, es ist mein erstes Geschenk, was ich überhaupt bekommen habe. Hat er das, glaube ich, schon mal erzählt. Wenn Kinder über ein Plüschtier, so ein kleines Ding, ein Teddybär, irgendwas, 14-, 15-jährige Kinder weinen, weil sie noch nie ein Kuscheltier besessen haben. Das ist dann Ansporn, sich auch einzubringen. Vielen Dank, dass ihr das macht. Bei den Kartons, die bis jetzt hier sind, gehören 4 Heftchen hinein. Bei den neuen Kartons, die ich jetzt ganz neu auch für Missionswerk habe, Kartons sehen genauso aus, aber es sind 3 Heftchen dabei. Habe ich alles mit drin, aber dass ihr das schon mal wisst, die Heftchen sehen auch anders aus. Es ist ein Schreibheft, ein kariertes Heft dabei und auch noch eine Geschichte zum Ausmalen. Führt jetzt aber zu weit zu erklären, wie und warum. Mag reichen, dieses. Und nun soll es losgehen. Der Apostel Paulus, er hat sich zu den Korinthern auf den Weg gemacht und im 2. Kapitel, da sagt der Apostel Paulus den Geschwistern, als ich zu euch kam, habe ich mir nur eine einzige Sache vorgenommen, euch zu sagen und das ist Christus, Jesus Christus. Nun, ich bin nicht der Apostel Paulus und ihr seid auch nicht die Korinther, es ist auch nur gut so. Aber genau das habe ich mir für heute Nachmittag auch vorgenommen. Christus, den Herrn Jesus groß zu machen. Und wir wollen uns den Herrn Jesus anschauen in einem Abschnitt, der den Herrn Jesus in seiner Menschwerdung, in seiner Erniedrigung zeigt, aber auch in seiner Erhöhung. Und das ist ein Stück weit Kern des Evangeliums. Und in 14 Tagen, so Gott das auch zulässt und möchte ich den ganzen Rahmen ringsherum dann erklären. Warum ist dieser Abschnitt so wichtig? Aber heute erstmal Christus und das nächste Mal den Rahmen dazu, was das für uns bedeutet, warum das wichtig ist. Trotzdem gibt es auch heute dazu ein paar Informationen. Ich lese uns den Text aus dem Philipperbrief, dem 2. Kapitel, ab Vers 5 bis einschließlich Vers 11. Philipperbrief Kapitel 2, Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Bis hierher der Text. Ich habe mir vorgenommen heute, und ich auch gar nicht mehr sehr viele einleitende Worte, sondern dass wir diese Stufen der Erniedrigung, die der Herr Jesus gegangen ist, so Stück für Stück anschauen. 7 Stufen der Erniedrigung, 3 Stufen der Erhöhung, das soll heute Kern sein. Und zum Schluss noch ein paar Minuten, warum das für uns so wichtig ist. Also das erste, Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Das Wort Gesinnung, das meint Einstellung oder Haltung oder Denken. Das ist das, wie wir den Herrn Jesus sehen, und diese Gesinnung sollen wir auch übernehmen, und das ist auch dann vor allem für in 14 Tagen dein Kerngedanke. Der Jesus hat eine ganz spezielle Einstellung, einen Denksinn gehabt. Und der war, dass der Herr Jesus es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Also der Jesus, er hat das nicht so betrachtet, dass das für ihn wäre, ich nehme etwas und beanspruche etwas, was mir gar nicht zusteht, sondern im Gegenteil. Der Herr Jesus, für ihn war das kein Raub, dass er in Gestalt Gottes war, weil er Gott ist und Gott war von aller Zeit her, schon von Ewigkeit her. Der Jesus, er hat kein Ende und hatte auch keinen Anfang. Der Jesus ist schon immer Gott und bleibt auch in Ewigkeit Gott. Der Herr Jesus, er brauchte also das nicht an sich reißen, diese Gottheit, er war es. Ganz anders als bei Satan. Satan, er hat sich überlegt, ich möchte so sein wie Gott. Ich möchte meine Wohnung dort bauen, wo Gott ist. Und dann hat er sich selbst erhöht und wurde erniedrigt. Und ja, das Ende von Satan ist dann im Feuersee. Für Satan und für seine Dämonen ist dieser Feuersee gemacht. Gott hat das ja nicht mal für die Menschen gemacht, sondern für den Satan und seine Engel. Ich habe manchmal schon darüber nachgedacht, Satan ist ja ein unbeschreiblich weises Wesen, das höchste geschaffene Wesen, was Gott gemacht hat. Also allemal sehr viel weiser und gescheiter als wir. Und Satan muss sich wohl offensichtlich Chancen ausgerechnet haben, im Krieg gegen Gott in Sieg davon zu tragen. Ist unbeschreiblich. Aber ich verstehe das so. Jedenfalls, Satan hat verloren, Satan ist besiegt. Der Herr Jesus, er ist der Sieger von Golgatha und hat auch dort Satan, Hölle, Tod und Teufel eben dort am Kreuz besiegt. Aber diese Gesinnung, die der Herr Jesus hatte, diese Einstellung war, dass er diese Dinge, die ihm ureigens zustehen, dass er die nicht festgehalten hat und hat gesagt, davon werde ich mich nie lösen und trennen, sondern er war bereit, diese Dinge freiwillig aufzugeben. Wenn wir uns vorstellen und uns das auch jetzt gleich nochmal vor Augen halten, welche Eigenschaften der Herr Jesus hatte und hat und welche er auch mit Recht in Anspruch nehmen und Gebrauch machen durfte davon und aber auch eben dann auf der Erde verzichtet hat. Also das sind so wichtige Eigenschaften wie, dass der Jesus ewig ist. Sagte ich schon, keinen Anfang, kein Ende. Der Jesus ist allmächtig. Nichts, was Gott sich vornimmt, nichts, was der Jesus sich vornimmt, ist nicht möglich für ihn, sondern es ist möglich. Der Jesus ist allwissend, allgegenwärtig, zu jeder Zeit und überall am gleichen Ort. Wenn wir hier im Vers 6 am Anfang lesen, der in Gestalt Gottes war, dann meint das griechische Wort, was hier an der Stelle steht, nicht die äußere Erscheinung nach, sondern es meint das Wesen selbst. Also Gott und der Jesus sind wesensgleich, der in Gestalt Gottes war, das gleiche Wesen wie Gott hatte. Deswegen habe ich diese Eigenschaften jetzt auch aufgezählt. Das ist alles das, was auf den Herrn Jesus zutrifft, und er entspricht damit 100% der Gottheit des Gottvaters. Im Hebräerbrief wird das so ausgedrückt, dass das wesensgleich ist wie ein Prägestempel und die Münze dazu. Das ist das gleiche Abbild, das ist identisch und trotzdem kann man es voneinander unterscheiden, denn Gott Vater ist nicht Gott der Herr Jesus und Gott, der Herr Jesus, ist nicht Gott, der Heilige Geist, aber sie sind alle drei Gott, wesensgleich und trotzdem voneinander zu unterscheiden. In Gestalt Gottes hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, ganz einfach, weil er ja Gott ist. Und das Volk Israel, speziell auch am Anfang die hohen Priester und die Pharisäer, die haben das sehr gut verstanden. Die haben den Anspruch des Herrn Jesus sehr gut verstanden, dass der Jesus von sich selbst behauptet hat, ich bin Gottes Sohn, und auf der anderen Seite wollten sie es nicht wahrhaben. Und dann stand genau das auch als Überschrift bzw. als Anklagepunkt, weil er sich selbst zu Gottes Sohn machte. Aber der Jesus hat das ja nicht als Floskel gebraucht oder gar missbraucht. Der Jesus, er hat bewiesen, dass er selbst Gott ist. Aber sie wollten ihn nicht annehmen, sie wollten es nicht wahrhaben. Und das ist das Problem der Generation damals, die den Herrn Jesus verworfen hat. Und letztendlich ist das das Problem auch der heutigen Generation in Israel. Die meisten Israeliten, sie halten sich und ihr Volk für ein ganz normales Volk, wie jedes andere auch, aber das sind sie nicht. Sie sind Gottes auserwähltes Volk, Gottes auserwähltes irdisches Volk, und Gottes Verheißungen an Israel sind unbereubar, und Gott wird mit seinem Volk Israel zum Ziel kommen und auch sein Friedensreich für sein Volk aufbauen. Nichts von den Worten, die Gott versprochen hat, die werden hinfallen und womöglich nicht sich erfüllen, sondern alles wird sich erfüllen. Und darum dürfen wir auch beten, bei all der Not, die das Volk Israel derzeit durchmacht, und es wird wohl noch schrecklichere Bilder geben in den nächsten Tagen und Wochen, als die wir ohnehin schon jetzt gesehen haben oder von denen wir gehört haben. Aber wir dürfen insbesondere beten, dass Gott diese Situation dazu gebraucht, dass Menschen, dass Israeliten den Herrn Jesus als Heiland und Retter finden, dass Gott ihnen zeigt, der Jesus ist der Messias gewesen, damals und auch heute, und der ist der einzige Weg zu Gott. Jetzt soll es also beginnen, diese sieben Stufen nach unten. Das erste, der Jesus macht sich selbst zu nichts. Wörtlich, was hier steht, zu nichts machend, ist ein griechischer Ausdruck, den man als entleeren bezeichnen könnte. Also wörtlich steht dort entleeren, wie wenn man ein Glas nimmt und es ausschüttet. Der Jesus, er hat seine Gottheit, er hat davon nicht mehr Gebrauch gemacht. Also man muss an der Stelle sehr vorsichtig sein. Der Herr Jesus, er blieb auch Gott, als er auf der Erde war. Wenn wir also hier schauen, die sieben Stufen der Erniedrigung des Herrn Jesus und dass er von diesen göttlichen Eigenschaften freiwillig nicht mehr von allen Dingen Gebrauch gemacht hat, heißt das nicht, dass es aber nicht mehr seinem Wesen entsprochen hätte, sondern er hat seine Gottheit nie aufgegeben, aber er hat Verschiedenes einfach nicht mehr in Anspruch genommen. Er hat sich entleert. Der Jesus, er wurde wahrer Mensch. Wahrer Gott ist der Jesus geblieben, aber wahrer Gott. Er macht es sich selbst zu nichts. Wir können uns das wahrscheinlich kaum vorstellen. Ich nehme da einfach mal ein einfaches Beispiel, um das wenigstens ein bisschen zu illustrieren. Wenn wir die Fähigkeit hätten, uns in die Begrenztheit einer Ameise hineinzubegeben, dann wäre das noch absolut untertrieben zu dem, was der Jesus getan hat. Dass der Jesus von seiner Gottheit vieles nicht mehr in Anspruch genommen hat und Mensch wurde. Das ist so eine Erniedrigung, so ein Kleinmachen, dass wir das kaum erdenken können. Wir können uns das nicht erdenken. Der Jesus wurde wahrer Mensch. Woran können wir das sehen? Der Jesus, er ist als Baby geboren worden. Er musste laufen lernen. Er musste, ja, mit dem Essen geht's los, essen und trinken lernen, laufen lernen, sprechen lernen. Und all die Dinge, die zum Menschsein dazugehören, der Jesus, er hat das nicht einfach als Gottheit mitgebracht und schnapp wusste er alles. Der Jesus hat das auch alles gelernt. Der Jesus hat als Junge, wie alle anderen auch, begonnen, die Tora, also das Gesetz und die Propheten, zum großen Teil zumindest auswendig zu lernen. Der Jesus, er hat das nicht in seiner Göttlichkeit in Anspruch genommen, dass er das einfach alles wusste. Und trotzdem blieb er wahrer Gott. Das ist auf der einen Seite auch eine Diskrepanz. Wir können das nicht verstehen, weil das irgendwie gegenübersteht und auch gegeneinander gesetzt ist. Aber wenn wir den Herrn Jesus sehen, wie er als Achtjähriger im Tempel saß, bei den Pharisäern und Schriftgelehrten und sich mit ihnen unterhalten hat, dann haben die Pharisäer gestaunt über sein Wissen, über seine Weisheit und auch über seine Fragen. Aber trotzdem war er da ein Kind. Auch wenn die Pharisäer ins Erstaunen kamen und fast außer sich waren darüber, was der Jesus alles wusste. Ja, im Lukas-Evangelium Kapitel 2, der Jesus schläft und ist auch müde und braucht Essen und Trinken, ist hungrig und durstig. Wir denken an die Versuchung, genau, das habe ich gemeint. Danke. Und trotzdem blieb der Jesus auch wahrer Gott. Es ist beides. Der Jesus hat auf viele Privilegien seiner Gottheit verzichtet, aber er blieb trotzdem Gott. Woran können wir das sehen? Im Markus-Evangelium, Kapitel 4, der Herr Jesus den Winden und den Wellen gebietet, er ist im Schiff, die Jünger haben Angst, ein großer Sturm auf dem See Genezareth, dann betet der Jesus nicht, im Namen Gottes des Höchsten, Wind sei still und Wasser sei glatt. Nein, aus seiner eigenen Autorität kann das der Jesus tun. Und der Jesus sagt einfach, sei still, verstumme. Und die Wellen kletten sich, der Wind ist weg im sofortigen Moment. Oder bei Lazarus, als Lazarus gestorben war und der Jesus ihn auferweckt, im Johannesevangelium Kapitel 11, da sagt der Jesus eben nicht, im Namen Gottes des Höchsten sage ich dir, stehe auf und komm aus dem Grab heraus, aus der Gruft heraus, sondern der Jesus, er kann in seiner eigenen Autorität als Gott sagen, Lazarus, ich sage dir, komm heraus. Wie ist das aufzulösen, dass der Jesus von seiner Gottheit freiwillig verzichtet hat auf seine Macht und trotzdem sehen wir ihn in seiner Macht und Autorität? Der Jesus, er hat das von Gott gezeigt bekommen, was er tun soll. Der Jesus hat das auch an etlichen Stellen gesagt. Ich tue nichts von mir heraus. Alles, was ich den Vater tun sehe und alles, was der Vater mir sagt, das sage ich und das tue ich. Das heißt, das, was Gott seinem Sohn gezeigt hat, das macht der Jesus und auch in seiner eigenen Autorität, aber um seiner selbst willen verzichtet der Jesus auf die Privilegien seiner Gottheit. Und so stimmt beides. Der Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Wir kommen zum nächsten. Der Jesus nimmt Knechtsgestalt an. Nun tönt das so ähnlich. Der Jesus, er macht sich selbst zu nichts. Wo ist denn der Unterschied mit dieser Knechtsgestalt? Ja, als Mensch hat er ja schon die Gestalt eines Knechtes, eines Dieners angenommen. Wieso ist das noch eine Stufe tiefer der Erniedrigung? Nun, der Jesus, er hätte auch auf die Erde kommen können als ein mächtiger Mensch, als ein König. Aber so lesen wir im Markus Evangelium, Kapitel 10, 45, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der Jesus ist also nicht nur Mensch geworden, sondern der Jesus, er ist auch noch in seinem Menschsein, hat er sich noch weiter erniedrigt, als die Menschen das üblicherweise gemacht haben. Noch ein Beispiel für diese Stufe der Erniedrigung ist Johannes 13. Der Jesus, er ist im Obersaal mit seinen Jüngern und alles ist schon gedeckt. Sie liegen schon zu Tisch. Naja, und irgendwie, ich stelle mir das so vor, wir lesen das nicht unmittelbar so, aber ich kann mir vorstellen, es war ein bisschen eine knisternde Atmosphäre, nämlich die Jünger, die werden überlegt haben, wer wäscht jetzt die Füße? Das gehört noch dazu, bevor das Essen beginnt, muss doch jemand diesen niedrigen Dienst tun. Ja, und dann gibt es so die einzelnen Jünger, Petrus und Johannes und Jakobus und Thomas und so weiter. Und wird vielleicht einer zum anderen geguckt haben, wer macht das jetzt? Und dann steht der Herr Jesus auf, zieht sein Obergewand aus, zieht sich und bindet sich die Schürze um, nimmt eine Schüssel Wasser und fängt an, den Sklavendienst zu tun und wäscht einer nach dem anderen die Füße der Jünger. Ich mache es ein bisschen kürzer. Der Jesus hat das gemacht und das erklärt er ja auch Petrus ganz besonders, dass wir ein Beispiel haben dürfen, die Jünger und aber natürlich auch wir. Wenn der Herr Jesus als Gott, als wahrer Gott, sich so klein macht, dass er den niedrigsten Sklavendienst an seinen Jüngern ausführt, haben wir irgend noch eine Ausrede, in niedrigen Dienst an einer Schwester, an einem Bruder hier praktisch im Gemeinschaftshaus oder wo auch immer auszuschlagen und zu sagen, nee, das lasse ich mal andere machen, dafür bin ich mir zu schade, damit mache ich mir nicht die Finger schmutzig. Wir haben keine Ausrede mehr, wenn der Jesus sich so klein gemacht hat und diesen Dienst an den Jüngern getan hat, dann sollen auch wir das genauso nachahmen. Da sind wir schon bei der Übertragung, wo ich noch ein bisschen zurückhaltend sein möchte, ist ja dann in 14 Tagen. Aber trotzdem, man kann das ja kaum voneinander trennen. Der Jesus sich erniedrigt hat, ganz klein gemacht hat, wir sollen es auch machen. Er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an und drittens, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Zunächst also das Dritte, den Menschen gleich geworden. Ja, ist das nicht schon das Gleiche? Wir haben ja schon zu nichts gemacht, Knechtsgestalt angenommen, also Mensch geworden, Mensch und ganz niedrige Stufe, indem er den Menschen gleich geworden ist als Drittes. Warum ist das nochmal betont? Nun, der Herr Jesus hätte auch ein Engel werden können. Auch Engel sind Diener, sind dienstbare Geister Gottes, dienende Wesen. Hebräer 1, Vers 14 sagt uns das auch. Aber wenn der Herr Jesus ein Engel geworden wäre, gäbe es A noch das Problem, Engel können nicht sterben, Engel haben keinen Leib. Der Jesus hätte also gar nicht am Kreuz für unsere Sünde sterben können als Engel. Deswegen musste er Mensch werden. Und wenn wir uns nur ein einziges Beispiel noch vor Augen halten in Bezug Menschen und Engel. Ein Engel, im 1. Könige 19, Vers 35 lesen wir das, ein Engel tötet in einer Nacht 185.000 Feinde Israels, nämlich die Assyrer. 185.000, ein Engel in einer Nacht. Und ich bin überzeugt, der hat nicht die ganze Nacht gebraucht, das ging sicher sehr schnell. Engel sind in ihrer Macht erheblich höher als wir Menschen. Und indem der Jesus sich erniedrigt hat, hat er sich eben noch unter die Engel erniedrigt, also noch eine Stufe tiefer. Viertens, der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Hier haben wir das zweite Mal das Wort Gestalt, ganz am Anfang im Vers 6 haben wir es ja schon einmal. Und ich erinnere nochmal, da bedeutet das Wesensgleichheit Gottes, in Gestalt Gottes war. Hier haben wir die im Vers 7 am Ende. Der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Hier meint, dass wirklich die äußere Erscheinung, der Jesus war ein ganz normaler Mensch. Der Jesus war eben kein Riese mit 2,50 Meter Höhe und 1 Meter breite Schultern, Bizeps, die den Umfang haben wie bei mir der Oberschenkel oder irgendwas. Der Jesus war eben kein Superheld, den man von außen gleich gesehen hätte. Also vor dem verstecke ich mich lieber, der hat so viel Kraft und Macht, der zerreißt mich in der Luft, wenn er das möchte. Der Jesus ist ganz normal in seiner Erscheinung gewesen. Eben kein Hero, kein Held, dem man zugejubelt hätte, wenn man ihn gesehen hat. Der Jesus im Gegenteil. Er war verletzlich, auch in verschiedenen Momenten schwach. Er hat geweint, wir lesen das in Lukas 19. Und manche Dinge haben wir uns ja schon gesagt. Der Jesus war müde, er war hungrig, durstig. Und der Jesus, er trug an seinem Leib unsere Sünde, 1. Petrus 2, 24. Also in seiner Erscheinung ganz normal. Und In unserer heutigen Zeit gibt es ja so Model-Wettbewerbe, auch für Männer wohl. Ich schaue sowas nicht, aber ich weiß, dass es sowas gibt. Wahrscheinlich wäre der Jesus nicht gewählt worden zu irgend sowas. Wir lesen das im Propheten Jesaja, will das jetzt nicht ganz so weit ausbauen, aber doch vielleicht ein kurzer Vers, woran wir das sehen können. Jesaja Kapitel 53 oder 52 schon, da haben wir Kapitel 52 ab Vers 14 etwas. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Hier nimmt der Prophet Jesaja Bezug auf das Aussehen des Herrn Jesus, als er die Geißelung hinter sich hatte. Also diese Peitschen, die entweder, die Römer hatten da verschiedene Instrumente, entweder mit Knochensplittern in den Lederriemen versetzt waren oder dass dort auch Metallteile eingebracht wurden und dann wurde die Peitsche geschlagen und weggerissen. Der Psalmist drückt das so aus, Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt. Man kann sich das wirklich so vorstellen, dass das Fleisch des Herrn Jesus in Fetzen herabhing. Und das hat auch vor dem Gesicht hat man da nicht Halt gemacht. Die haben hingeschlagen, wo es ging. Und so war das Antlitz, das Aussehen des Herrn Jesus entsetzt, entsetzend, so entstellt. Aber wir haben auch das andere, die Beschreibung des Herrn Jesus, als eben er aufgetreten ist in Israel. Also lange vor der Kreuzigung. Und das haben wir im Kapitel 53, Vers 2, zweiter Teil. Und er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet, von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Das meint nicht, dass der Jesus eine hässliche Gestalt gewesen wäre. Das will ich auch keinesfalls sagen. Aber es gibt ja so Menschen, die haben in ihrer Ausstrahlung, dass dann die halbe Welt denen hinterherläuft. So vom Äußeren war das eben beim Herrn Jesus nicht. Die Anziehungskraft, die der Jesus auf die Menschen hatte, die bezog sich darauf, dass sie gesehen und gehört haben, das, was der Jesus lehrt und was er redet, das ist das Besondere. Und er lehrt und redet nicht wie unsere Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern wie einer, der Vollmacht hat. Also die Menschen haben schon gemerkt, Jesus Christus kommt von Gott, aber das hat eben nichts mit einer äußerlichen Anziehungskraft seiner Erscheinung zu tun. Da war der Jesus ganz normal, ein Durchschnittsmensch, wie wir auch, von seinem Äußeren her. Gestalt nach wie ein Mensch, also eben kein Superheld. Das fünfte, er erniedrigte sich selbst. In Teilen, in Facetten hatten wir das schon. Trotzdem ist es nochmal anders. Also sicherlich gibt es Dinge, die sich ähneln und trotzdem sind sie in Facetten nochmal anders. Der Jesus erniedrigt sich selbst und wird in niedrigsten Verhältnissen geboren. Als die Weisen aus dem Morgenland kamen, das waren also Sterndeuter, keine Könige, wie es manchmal so heißt, und deren Namen wissen wir schon gar nicht. Aber wir wissen, dass das Sterndeuter waren, weise Gelehrte aus Babylon, und die haben dort den Stern des Herrn Jesus gesehen. Woher wussten die das, dass sie ausgerechnet nach Israel gehen müssten? Das ist relativ einfach, sie wussten es von Daniel. Aus den Prophetien des Propheten Daniel wussten sie, und auch von der Zeit her, ziemlich genau, wann der Herr Jesus, der Messias, geboren werden würde. Und als dann dieser einzigartige Stern aufgegangen ist, wussten sie, das ist die Ankündigung, die Daniel gemacht hat. Und dann wussten sie auch, wo sie hingehen mussten. Und dann gehen sie zu Herodes, also ins Königshaus, aber ja, da war der Herr Jesus nicht. Jesus ist eben nicht im Palast groß geworden, nicht als Regierender und als Kronprinz zur Welt gekommen, sondern in ärmsten Verhältnissen. Der Jesus Er wurde in einem Stall geboren. Man kann das sich wirklich buchstäblich so vorstellen. Es gibt zwei Möglichkeiten, als Maria und Josef nach Bethlehem gekommen waren und es war keine Herberge, es war kein Raum da. Dann haben sie also da diesen Platz zugewiesen bekommen. Und das ist entweder ein Wohnhaus gewesen, wo sie dann in dem Stallteil geschlafen haben. Also in Israel war das durchaus üblich, dass man unter einem Dach mit dem Vieh geschlafen hat. Das Vieh ein bisschen tiefer, also damit die nicht auf dem Frühstückstisch herumspringen, die Kühe, da war das schon abgeteilt und auch etwas tiefer gelegen. Aber man hat die Wärme, die die Tiere produzierten, eben auch benutzt, dass das im Haus nicht so kalt war. So gab es also einen Raum, der ein bisschen tiefer ausgegraben war. Dort waren die Tiere, dort war die Futterkrippe und Heu und Stroh und dies und das. Und eben so einen halben, dreiviertel Meter höher war dann die Ebene des Wohnraumes und dort war dann die ganze Familie. Bei armen Leuten war das so. Und entweder unter diesen Verhältnissen ist der Jesus geboren worden oder eben buchstäblich im Stall, wo also eine Räumlichkeit war, wo nur die Tiere untergekommen waren. Ich vermute, das Letztere ist also ein buchstäblicher Stall war, wo Maria und Josef unterkamen und dort der Jesus geboren wurde. Aber sei es wie es sei, jedenfalls unter ärmsten Verhältnissen. Der Jesus, er formuliert das einmal so, dass er nicht hat, wo er keinen Platz zu eigen hat, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Die Vögel haben Nester, die Füchse haben Höhlen. Ich habe keinen Platz, der mir gehört, wo mein Kopf liegt zum Schlafen. Der Jesus hatte wirklich buchstäblich nichts. Aber nicht nur das, die körperliche Erniedrigung, dass der Jesus ganz armen Verhältnissen aufgewachsen ist, das hatten wir ja zum Teil schon etwas angerissen zumindest. Es kommt noch weiter. Und vielleicht können wir an der Stelle das auch sehr gut nachvollziehen. Wir haben ja alle unterschiedliche Bereiche und in manchen Bereichen kennt man sich aus, in manchen Bereichen, da trägt man auch Verantwortung. Und wie ist das denn? Wie fühlt man sich, wenn dann jemand kommt und einem die Kompetenz an der Stelle streitig machen will? Also wenn dann einer kommt und widerspricht. Das passiert ja manchmal, dass die Kinder dann kommen und alles besser wissen als Mama und Papa. Oder dass jemand kommt, irgendein Schnösel, gerade ausgelernt und will dem Altgeselle dann erzählen, wie irgendwas geht. Kennt vielleicht jeder von euch Situationen, wo man sich so mal angetriggert gefühlt hat, wo man eigentlich was ganz genau weiß und auch die Erfahrung und die Autorität hat und dann kommt einer und fährt einen über den Mund. Und genau das haben die Menschen permanent mit dem Herrn Jesus gemacht. Und das Beispiel ist ganz schwach, wenn das uns Menschen betrifft, aber wir müssen uns mal vorstellen, da wird Gott, der Schöpfer Gott, der Jesus, er war Werkmeister. Gott hat sich das alles ausgedacht, Gott der Vater und der Herr Jesus, er ist der Initiator der Schöpfung. Er hat es gemacht. Und er erhält und trägt uns auch fortwährend. Und dann kommen Menschen, seine Geschöpfe und wissen alles besser. Unbeschreiblich, dass der Jesus sich das gefallen gelassen hat. Aber es ist so. Er hat sich freiwillig so klein gemacht und hat das ertragen, dass Menschen ihm über den Mund fahren, dass Menschen ihm einfach widersprechen. Wir lesen das im Hebräerbrief, dass der Jesus so viel Widerspruch seitens seiner Geschöpfe erduldet hat. Und dann ist das Ganze sogar noch getoppt. Man kann das eigentlich, man denkt, das geht ja gar nicht schlimmer, wenn Geschöpfe dem Schöpfer widersprechen und sagen, nein, das, was du sagst, stimmt nicht, wir wissen es besser. Nein, noch schlimmer. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 12 haben wir eine ganz spezielle Situation. Ich hatte das irgendwann auch schon mal so etwa erzählt. Der Jesus kommt als Messias und der Jesus tut spezielle Wunder, die Pharisäer und Schriftgelehrten auch immer deklariert haben, schon Jahre, Jahrzehnte vorneweg. Wenn das und das passiert, das kann nur der Messias. Wenn dieses spezielle Wunder geschieht, dann ist der Messias da. Und dazu gehört auch die Reinigung von dämonisch Besessenen, die taub sind bzw. stumm dazu. Und der Jesus, er reinigt, er heilt, er einen dämonisch Besessenen, treibt den Dämon aus, und der besessene Mensch, der ist stumm durch den Dämon, und nachdem der Jesus reinigt, kann der ehemals Besessene sprechen. Und das Volk sagt auch, ihr habt das immer gesagt, jetzt ist es passiert. Ja, ist das denn nicht der Messias? Sie stellen es als offene Frage, kann das denn jemand anders sein? Das muss doch der Herr Jesus muss doch der Messias sein. Ihr habt das immer ganz genauso beschrieben, jetzt passiert es, und was machen wir jetzt? Und dann sagen sie als Erklärung, weil sie nicht weg können, der hat den Satan buchstäblich in sich. Durch die Kraft des Beelzebul hat er dieses Wunder getan. Und damit machen sie den Heiligen Geist, den Geist Gottes, zum Satan. Und das ist die Sünde, diese Verlästerung, die auch nicht vergeben wird, weder damals noch irgendwann vergeben wird. Diese Generation, sie haben die Konsequenzen dieser Verlästerung auch ertragen. Und das Interessante ist, zunächst mal vordergründig verlästern sie ja den Herrn Jesus. Und der Jesus, Blitz und Donner, Feuer vom Himmel, Schwefel, alle weg. Nein, der Jesus erträgt das. Der Jesus macht das in der Kraft Gottes. Durch den Heiligen Geist wirkt er dieses Wunder. Und die Menschen, seine Geschöpfe, machen ihn buchstäblich zum Teufel, und der Jesus erträgt es. Wer es nicht erträgt, ist der Heilige Geist. Und der ist auch Gott. Und wer solcher Art gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Aber was mich zutiefst beeindruckt, ist, dass der Jesus das einfach erduldet. Erniedrigte sich selbst, sechste, wurde gehorsam bis zum Tod. Das müssen wir aufteilen in zwei Teile. Zunächst mal gehorsam. Die Gedanken dazu, wir Menschen lernen durch Versuch und Irrtum. Indem man also ja, den Eltern gegenüber ungehorsam ist und im Falle, die Eltern haben ein sinnvolles Verbot gegeben, dann merken die Kinder auch, dass es eine Konsequenz gibt und dass das doch besser ist, man hört auf die Eltern. Also nehmen wir ein einfaches Beispiel, wenn die Eltern sagen, hier der Topf ist heiß, greif nicht dran. Und dann kommt die kleine Hand und will zum Topf greifen, heiß, heiß, sagt die Mama noch. Ja, und wenn das Kind dann doch dran greift, dann merkt es, ja, es ist heiß, ist nicht gesund. Und so lernen Kinder durch eben Fehler, und ja, in Zukunft ist es besser, ich höre. In dieser Weise hat der Jesus natürlich nicht gehorsam gelernt. Ja, wie kann man denn aber gehorsam lernen, wenn nicht dadurch, dass man Fehler macht und ungehorsam ist und merkt, es ist besser, ich bin gehorsam? Ist es relativ einfach erklärt, der Herr Jesus und Gott, der Vater, wesensgleich, eine Einheit im Himmel, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, Wesensgleichheit, gleiche Macht, gleiche Herrlichkeit, trotzdem sehen wir auch Unterordnung, und das ist auch ein Geheimnis, aber wesensgleich. Es gab in der Gottheit im Himmel von Ewigkeiten her nie den Umstand, dass Gott gesagt hätte, Jesus macht das mal, und der Jesus hätte gesagt, naja, das muss ich halt machen. Der Wille war ja 100% identisch, der Herr Jesus und Gott der Vater, auch willensgleich. Alles, was die Gottheit sich erdacht hat, und wenn es auch darum ging, die Erde zu machen und vieles, vieles, was wir gar nicht wissen, da gab es eine 100%ige Übereinstimmung der Gedanken und des Willens. Es gab also nie den Umstand, dass der Jesus sich hätte unterordnen müssen und hätte sagen müssen, lieber Vater, ich mache das, weil du es willst. Aber genau dieser Umstand ist dann hier auf der Erde gewesen. Wir erinnern uns an den Garten Gethsemane, in dem der Jesus im ringenden Kampf ist und sagt, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Das Lernen, des Herrn Jesus bestand darin, den Willen des Vaters zu akzeptieren und auch umzusetzen. Also nicht durch Versuch und Irrtum, sondern indem der Jesus den Willen des Vaters akzeptiert und auch umsetzt. Im Himmel musste der Jesus nie gehorchen, er war dem Vater gleich, aber hier auf der Erde als Mensch, als Knecht, musste er die Erfahrung machen des Gehorsams und des Lernens des Gehorsams. Hebräer 5, Vers 8. Gehorsam bis zum Tod. Der Jesus, wir wissen das alle, er hat sein Leben geben müssen. Es gab keine andere Möglichkeit, obwohl der Jesus dreimal ganz intensiv und ernstlich betet und auch seine Jünger bittet, ihm im Gebetskampf beizustehen. Sie konnten es halt nicht, waren müde und waren auch traurig über die ganze Situation. Sie haben ja gemerkt, in welchem schlimmen Kampf der Jesus ist. Und der Jesus wusste, was auf ihn zukommt, und er wusste, es gibt keine andere Möglichkeit, als in den Tod zu gehen, um diesen stellvertretenden Tod am Kreuz zu sterben. Und so wurde der Jesus gehorsam, obwohl der Gehorsam das bewirken würde, dass er sterben müsste. Und dann kommt die letzte Stufe der Erniedrigung. Also man meint ja fast nicht, dass das noch steigerungsfähig ist. Aber doch ja, siebtens, die Steigerung ja zum Tod am Kreuz. Es gab damals im Römischen Reich viele Todesarten. Da gab es die Möglichkeit, dass man eben mit dem Schwert hingerichtet wurde. Der Apostel Paulus wurde auf diese Weise getötet, weil er Römer war. War die Steinigung, ja, falsch gesagt, war die Kreuzigung nicht zulässig für einen Römer. Deswegen wurde Paulus geköpft. Für Petrus war es anders. Die Kirchengeschichte sagt, dass er gekreuzigt worden ist. Und die übliche Hinrichtungsart in Israel war die Steinigung. Aber die schmachvollste und die schrecklichste Art von allen Tötungsmöglichkeiten in der damaligen Zeit war der Tod am Kreuz. Konnte sich über Tage hinziehen, das Sterben. Entsetzliche, unbeschreibliche Qualen. Ja, dass der Jesus den Kreuzestod starb, das ist eben noch eine Form der Erniedrigung und eben nicht nur von den körperlichen Leiden und Schmerzen her, sondern auch noch von dem Umstand der Schande. Wer am Kreuz hingerichtet wurde und diese Todesart erleiden musste, der war ein Schwerstverbrecher. Der war ein Mörder, ein Vergewaltiger, ein irgendeiner, vor dem man eben, den man gar nicht angeschaut hat, den man nicht beachten wollte, dem man nichts Gutes gewünscht hat, dem man nur alles erdenklich Schlechte an den Hals gewünscht hatte. Also ein schändlicher, schrecklicher Tod. Und genau diesen, den hat der Jesus so erduldet. Die Stufen der Erhöhung, die kommen jetzt anschließend, aber ich möchte diesen Abschnitt zusammenfassen und schon das Fazit ziehen, was uns auch in 14 Tagen besonders dann beschäftigen soll. Wenn der Herr Jesus sich freiwillig in diesen Stufen so klein gemacht hat, und wir haben verschiedene Beispiele angeschaut, dann haben wir die Pflicht und Schuldigkeit, das auch füreinander zu machen. Ich habe mich über Alexanders Einleitung, auch jetzt zum Schluss die letzten Worte, sehr gefreut. Ja, es gibt durchaus Situationen, da sind wir uns nicht einig. Das geht schon in der Familie los, auch in der Ehe, aber auch in der Gemeinde. Da gibt es manchmal unterschiedliches Verständnis. Und auch wenn ich mit Alexander ganz konform bin und einig bin, dass es in vielen Sachen nur ein richtig und ein falsch gibt, dann hat das aber nichts damit zu tun, dass ich größer bin als irgendein anderer oder dass ich das Recht dann hätte, schlecht über die Schwester, über den Bruder zu denken. Sondern diese Einstellung, diese Gesinnung, die der Jesus hatte, dass er überhaupt nicht auf sich Wert gelegt hat, das sollen wir haben. Und das macht es uns dann auch leichter, mit dem Bruder, mit der Schwester umzugehen, auch wenn ich vielleicht für mich denke, der andere hat Unrecht. Der andere wird wahrscheinlich auch denken, der hat Unrecht. Aber wenn wir uns in dem Herrn Jesus treffen, wenn wir den anderen höher und wertvoller achten als uns selbst, so wie der Jesus das getan hat, für uns den niedrigsten Weg gegangen, wenn wir das nur ein bisschen nachahmen, dann haben wir keinen Zwist untereinander und dann haben wir auch keinen Streit, sondern einfach nur ein herzliches Miteinander und ein herzliches Aufeinanderzugehen. Und das muss auch ich immer wieder lernen. Also denkt nicht, dass das etwas ist, was ich euch sage. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell ich durch die Decke gehen kann, wenn es Dinge gibt, die ich im Wort Gottes verstanden habe und meine verstanden zu haben und jemand sieht es anders. Dann geht es ganz schnell, dass ich dann deutlich werde und auch manchmal übers Ziel hinausschieße. Und ich muss mich dann hin und wieder auch entschuldigen, weil es nicht richtig war. Die Beispiele muss ich jetzt weglassen, weil die drei Stufen der Erhöhung noch dran sind. Ich möchte dazu nochmal in den Propheten Jesaja springen. Dort wird das genauso auch schon angekündigt. Prophet Jesaja Kapitel 52, der Vers 13. Den haben wir nicht gelesen, jetzt lese ich ihn dazu. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Drei Stufen der Erhöhung, und wir finden diese auch eben in den Versen ab Vers 9 im Philipper 2. Da, ich lese den Text nochmal und dann schauen wir uns die einzelnen Dinge an. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Erste Stufe der Erhöhung, ich mache es ein bisschen schneller, die Zeit ist immer mein Feind. Erhoben aus dem Grab, das ist die erste Stufe der Erhöhung und das ist nicht selbstverständlich. Der Apostel Paulus erklärt es im 1. Korinther 15, wenn dieser Umstand nicht wäre, dass der Jesus auferstanden wäre, dann wäre unsere Erlösung nicht fertig, dann wären wir noch in Sünden, dann wären wir nicht Befreite und Errettete. Und ich rede nicht davon, dass der Jesus jetzt irgendwie tot geblieben wäre, er ist Gott, er kann gar nicht tot bleiben. Ich rede von der leiblichen Auferstehung und viele Christen schon in der damaligen Zeit, in den ersten Generationen Gemeinde und Kirche, haben das Gläubige angezweifelt und haben gesagt, der Jesus ist geistlich auferstanden. Der Jesus ist natürlich nicht im Grab geblieben in dem Sinne, dass die Existenz des Herrn Jesus aufgehört hätte. Der Jesus hat einfach dann weiter existiert im Himmel. Aber der Apostel Paulus pocht darauf und sagt, wir müssen da einfach dran festhalten, ansonsten ist unsere Erlösung nicht fertig. Dass der Jesus auferstanden ist, leiblich auferstanden ist, ist Gottes Siegel auf dem Erlösungswerk des Herrn Jesus. Und das ist bewiesen im 1. Korinther 15. Der Apostel Paulus führt verschiedene Zeugen auf. Mit einem Mal war der Jesus bei 500 Menschen. Es war vermutlich eine Versammlungsveranstaltung. Und der Jesus war unter ihnen. Und da waren 500 Männer zugegen, die alle Zeugen waren, den Herrn Jesus gesehen haben. Und in den Versen 12 bis 19 im 1. Korintherbrief immer noch, da lesen wir, dass es notwendig war. Also was ich auch schon formuliert habe, wenn der Jesus nicht leiblich auferstanden wäre, wären wir noch verloren. Und es ist auch vernünftig, das zu denken, weil wenn der Jesus auferstanden ist, dann haben wir die Hoffnung, dass wir auch auferstehen werden. Wenn der Jesus nicht auferstanden wäre, leiblich, körperlich, woher sollten wir die Hoffnung haben, dass wir einen neuen Leib bekommen und körperlich, leiblich auferstehen, so wie der Jesus uns als Erster vorangegangen ist. Erste Stufe der Erhöhung. Gott hat ihn auferweckt, der Jesus ist als Gott lebendig geworden, mit dem Herrlichkeitsleib zunächst noch einige Zeit auf der Erde gewesen, bis er in den Himmel aufgefahren ist. Und das ist dann das Zweite, der Jesus, er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Jetzt gibt es an der Stelle zweierlei Verständnismöglichkeiten. Es gibt die Auslegungsvariante und manche Ausleger erklären das so, dass der Jesus sich eine Zeit lang noch im Himmel stehend zur Rechten Gottes befunden hat. Eine Andeutung ist die Rede des Stephanus. Stephanus darf dann einen Blick in den Himmel hineintun und er sagt, ich sehe den Höchsten zur Rechten der Majestät im Himmel stehen. Ja, und dann brüllen sie und schleifen ihn weg und dann wird Stephanus gesteinigt. Das kann man also so verstehen, der Hintergrund ist derjenige, dass Ausleger sagen, noch eine begrenzte Zeit hat Gott dem Volk Israel speziell die Möglichkeit gegeben, den Herrn Jesus als Messias doch noch anzunehmen. Durch die Pfingstpredigt des Petrus und auch die Nachfolgen, da sind ja viele Juden zum Glauben gekommen, aber schon nach kurzer Zeit hat man das dann zumindest offiziell verworfen. Es blieben immer nur eine kleine Gruppe, die die Errettung angenommen haben. Aber man kann es auch anders erklären. Ich tendiere auch zur letzten Variante, wiewohl ich jetzt nicht sage, die erste ist falsch. Aber mir gefällt die zweite besser, weil dieses griechische Wort, was Stephanus dort verwendet, bedeutet auch an einen Platz hingestellt. Also wir sind ja jetzt fast im Erzgebirge, und nee, wir sind im Erzgebirge, Zwickau sind nur fast Erzgebirge. Und da werden irgendwann die Männle geweckt und dann werden die an ihren Platz gestellt. Und das meint also dieses Wort auch oder kann es auch bedeuten, dass ich was nehme und hinstelle an seinen Fleck. Und wir haben also auch Männle, verschiedene, und die werden dann auch rausgeholt und die haben ihren speziellen Platz, jedes für sich. Meine Frau dekoriert da ganz wunderbar und da haben wir Männle, die sitzen und da haben wir Männle, die stehen. Und auch diejenigen, die stehen, werden hingesetzt. Und auch diejenigen, die sitzen, werden hingestellt. Also das Wort ist so und so auch zu verwenden. Es kann also einfach auch bedeuten, dass der Jesus seinen rechtmäßigen Platz eingenommen hat beim Vater im Himmel. Diese Auslegungsvariante wird im Hebräerbrief an sehr vielen Stellen unterstützt, indem auch die Priesterschaft des Herrn Jesus im Vergleich gesetzt wird zu der levitischen Priesterschaft. Und währenddem die Priester im Alten Testament im Tempel oder auch in der Stiftshütte vorher keine Sitzgelegenheit hatten. Also wenn es da einem Priester, bei dem vielen Blut und allem mal schlecht geworden ist, da konnte sich höchstens hinlegen oder auf den Fußboden setzen. So zum Ausruhen mal zwischendurch eine Bank oder einen Stuhl, das gab es da nicht. Weil ein Priester im Tempel immer zu tun hatte. Der war nie fertig. Und wenn das Morgenopfer gebracht worden war, dann hat man schon die Vorbereitung getroffen für die Opfer, die die Israeliten den ganzen Tag über gebracht haben. Und dann wurde abgeschlossen mit dem Abendopfer. Und dann sind die Priester halbtot und erledigt ins Bett gefallen. Zum Ausruhen zwischendurch war keine Zeit. Aber der Herr Jesus, er hat ein für alle Mal dieses Opfer dargebracht und sich für immer da gesetzt zu Rechten Gottes. Und der Jesus darf sich setzen, weil es eben in dieser Hinsicht, was die Erlösung anbelangt, nichts mehr zu tun gibt. Und in diesem Sinne gefällt mir das also sehr viel besser, dass der Jesus seinen festen Platz zur Rechten Gottes hat und dorthin gestellt wurde. Und so könnte man das auch bei Stephanus verstehen. Aber das ist eine Sache, da musste man sich nicht drüber streiten. Jedenfalls hat der Jesus den Ehrenplatz. Und der Jesus, er hat das Opfer ein für alle Mal fertig gemacht. Also zweite Erhöhung, gesetzt zur Rechten Gottes. Das dritte, und Gott hat ihm einen Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und so weiter. Noch eine Stufe drüber. Wann hat denn der Herr Jesus den Namen Jesus gekriegt? Als der Jesus das Erlösungswerk vollbracht hatte? Nee, schon lange vorher. Der Jesus hat seinen Namen bekommen, als er geboren wurde. Und schon vorher hat ja Gott durch den Engel das der Maria und auch dem Josef gesagt, Jesus soll er heißen. Also den Namen Jesus hat der Herr schon bekommen, bevor er geboren war. Wieso ist jetzt hier das etwas ganz Neues, dass Gott ihn erhoben hat und ihm den Namen verliehen hat, der über jeden Namen ist? Und wieso ist das nochmal eine Steigerung, eine Erhöhung? Nun, weil es jetzt nicht mehr als Vorname zu verstehen ist oder als Name überhaupt, sondern als Titel. Also nicht einfach nur Michael oder ja, irgendwer, sondern als Titel, der wahre Gott und dazu gefügt noch der zu dem Namen Jesus, und das haben wir ja auch im Vers 11 dann, Herr dazu. Und das ist etwas ganz Besonderes, Herr Jesus zu sagen. Das ist was anderes als einfach nur Jesus. Ich will keinem unterstellen, der vielleicht auch beim Beten in der Anrede einfach nur Jesus sagt. Das kann man auch aus einem vollen Herzen tun. Aber es ist noch wertvoller, wenn wir zu dem Namen Jesus dieses Herr mit dazufügen, weil das etwas ganz Besonderes bedeutet. Das Herr, Kyrios, also Herr der Herren, ist das Äquivalent zum hebräischen Yahweh. Also es gibt verschiedene Bibelstellen, die im Neuen Testament zitiert werden und aus dem Alten Testament stammen, wo im Alten Testament Yahweh steht und im Neuen Testament in Bezug auf den Herrn Jesus dort Herr steht, der Herr Jesus gemeint ist, Kyrios gemeint ist. Und das ist etwas ganz Wertvolles. Einmal, Vers 10, werden alle Kreaturen, die es gibt, himmlisch, irdisch, unterirdisch, die werden einmal bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Die müssen es, und manche werden es zähneknirschend tun. Und sie werden gezwungen von Gott und von seiner Majestät, dass sie den Herrn Jesus als den Herrn der Herren anerkennen. Aber wir dürfen es freiwillig tun. Und das ist etwas viel Wertvolleres und Schöneres, dass wir es jetzt schon dem Herrn Jesus die gebührende Ehre geben, indem wir es bewusst als Titel gebrauchen, Herr Jesus, also nicht wie Herr Röhlich oder halt Herr irgendwas, sondern in diesem Sinne als Kyrios, als den Herrn der Herren. Herr Jesus als Titel und auch als Bekenntnis gleichermaßen, dass unsere Lippen und auch unser Leben das bekennt, dass Jesus Christus Herr ist. Es nützt natürlich nichts, und das sind jetzt auch die Schlussworte, wenn unser praktisches Leben das Gegenteil widerspiegelt, dass ich so lebe wie jeder andere auch, vielleicht sogar schlimmer, dass ich unmoralisch lebe, dass mein Mund unmoralisch redet und unflätig redet. Wenn ich dann Jesus Christus als Herr bekenne, dann ist das kein besonderes Zeugnis. Aber wenn das Zeugnis mit unserem Leben, mit unserem Handeln, mit unserem Reden übereinstimmt, mit dem Denken, dann ist das ganz wertvoll. Und dann sind solche Aussagen sehr wertvoll, wenn wir den Herrn Jesus als Titel anreden. Wenn man über den Herrn Jesus redet, Bibelstellen liest und so weiter, wenn man da Jesus nur sagt, das ist in Ordnung, aber in der direkten Ansprache, der Herr Jesus ist unser Herr. Vielleicht noch ein letzter Gedanke, weil es gerade dran passt. Es gibt Menschen, die bezeichnen Gott als Papa oder Papi. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, gerade in charismatischeren Kreisen ist das jetzt so gang und gäbe, und aber nicht von der Schrift her begründbar. Es wird dann manchmal gesagt, das aramäische Wort Abba würde man übersetzen können mit Papa oder Papi, weil dann so die kleinen laufenden halben Meter so ihrem Abba, 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 und das würde Papi oder Papa heißen. Das ist aber einfach nur Blödsinn, das ist einfach falsch. Also wenn ich jetzt behaupten würde, das englische Wort Fenster nehme, Window, und würde sagen, das heißt Stuhl, dann würde ich sagen, nee, Michael, Window, das heißt nun mal Fenster. Und wenn ich das immer wieder behaupten würde, dann würdet ihr vielleicht mal mit einem Übersetzer kommen, also mit Englisch-Deutsch oder mit einer Übersetzungs-App, und würde zeigen, also Michael, Window heißt nicht Stuhl, das heißt nun mal Fenster. Und genauso ist es mit dem aramäischen Wort Abba, das heißt nun mal Vater und nichts anderes. Vater ist richtig und alles andere ist verkehrt. Und das stammt übrigens, die Idee, dass das Papi heißen könnte, aus ziemlich finsteren Quellen. Das ist also nicht mal aus wirklich christlichen Quellen heraus. Also das nur als kleiner Exkurs. Wir wollen unserem Herrn Jesus Ehre machen. Einmal werden es alle Kreaturen tun müssen. Selbst die, die heute noch von dem Herrn Jesus nichts wissen wollen, von Gott nichts wissen wollen, die werden es einmal tun müssen. Und das dafür, dass der Jesus sich freiwillig so klein gemacht hat. Deswegen hat Gott ihn auch über alles hoch erhoben. Und zu diesem wunderbaren, erhöhten Herrn dürfen wir gehören. Und wer noch nicht diese feste Gewissheit hat, Jesus Christus ist mein Herr, mein Hirte, den möchte ich ganz herzlich einladen, den Nachmittag und Abend nicht verstreichen zu lassen, ohne diese feste Gewissheit zu haben. Weil einmal werden, wird es jeder bekennen müssen, aber für viele wird es zu spät sein. Für viele wird es ein zähneknirschendes Bekenntnis sein, was aber nicht mehr zur Errettung führt. Diese Möglichkeit, die haben wir jetzt. Und damit möchte ich auch schließen. Dem Herrn die Ehre. Und ich wünsche uns das ganz sehr, dass wir diese Gesinnung des Herrn Jesus eben auch zu unserer machen. Dass wir mit diesem Blick unsere Geschwister sehen, sie sind wertvoll, sind alles Erkaufte im Blut des Herrn Jesus. Und deswegen will ich klein von mir und groß über die anderen denken. Amen.